Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Zum allerletzten Mal in diesem Jahr an dieser Stelle einen schönen guten Abend. Das heißt natürlich, dass wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen, um mal zurückzugucken, was so passiert ist in den großen Bereichen, die das Netz so ausmachen. Und dazu habe ich mir ein paar Leute eingeladen, die da viel unterwegs sind, mit denen wir vielleicht auch schon mal gesprochen haben dieses Jahr, um mit ihnen die einzelnen Themen so abzuklappern, die wir hatten. Und es geht im Einzelnen um Netzpolitik, also Vorratsdatenspeicherung und was da alles geht, um die Juristerei, Datenschutz, Cookies, Google Analytics, um natürlich das Social Web, also diese ganzen Ideen, die da rumgeistern, Social Netzwerke, um Netzmusik und schlussendlich haben wir dann ganz normal noch einen kleinen Blogger privat. Und wir werden aber natürlich bei den ganzen Sachen nicht nur zurückschauen, sondern auch mal versuchen rauszufinden, was im nächsten Jahr vielleicht so abgeht. Dazu gibt es Best of Netzmusik 2011, könnte man so sagen, und noch ein paar kleine aktuelle Dings dazwischen gestreut. All das heute hier bei Trackback auf Fritz, wo wir jetzt zur ersten Netzmusik kommen und die ist von Zoe Lila. Die hat ja von sich reden gemacht, A, weil sie ziemlich gute Musik unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht hat, B, weil sie wirklich, wirklich viel Marketing dafür gemacht hat und C, weil sie jetzt den Plan am Start hat, dass sie sagt, okay, ich will jetzt ein Album rausbringen, das soll sowohl als Creative Commons Download erscheinen, das heißt, ihr könnt euch das im Netz runterladen und auch weitergeben, wenn ihr die Lizenzbedingungen beachtet, die aber kein Geld kosten und es soll gleichzeitig als ordentliches Album verlegt werden, also einem Label erscheinen und auch richtig zu kaufen sein. Das sollte eigentlich schon im November soweit sein, dann wurde es dann doch verschoben auf nächstes Jahr, jetzt gibt es es doch schon, das Album. Digital Guild heißt es, ist bei iTunes erstmal exklusiv erschienen, ab Februar soll der Rest danach kommen, also richtig als CD und als Download-Version. Und wir hören die erste neue Single jetzt daraus und die heißt Come On.
Come on, come, come. All those flashing lights, all the friendly voices, cheap talk, so sweet, white noises. Calling you, calling me, all about calling the shots and they won't stop unless you kill yourself. All the love they give, all the heart they take in, hands down, no, not never mistaken. Falling and falling out, fuck, it's all falling apart and still they won't stop. I'm almost losing my mind. Precious quotes, all that righteous preaching. Ain't no flow and no blue notes in what they teaching. Playing you, playing me, playing the same old song over and they won't stop unless you sing along. All those fantasies, all that you desire, all those tempting gifts, try taking you higher. Giving up, giving and giving what you've been given and they still don't stop. I'm almost losing my mind.
Yeah, I'm losing.
Come On von Zoe Lila. Und trackback.fritz.de heißt die Internetadresse, wo ihr diesen Song auch zum Download finden könnt.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Bringen wir euch zu jeder Zeit ein paar Links, die wir im Netz gesehen haben und von denen wir denken, vielleicht sollte euch die auch mal interessieren oder die sind rumgereicht worden. Wayne Stegel präsentiert euch jetzt einen seltsamen Werbesong, ein paar beim Download ertappte Missetäter und eine schöne Internetseite, wo ihr etwas über euch selbst lernen könnt.
Keiner will es gemacht haben, aber es passiert jeden Tag im Netz illegales File-Sharing. Die Seite You Have Downloaded will das aufzeigen. Im Hintergrund läuft eine Software, die überprüft, welche Inhalte gerade per sogenannten BitTorrent heruntergeladen werden. Außerdem werden die zugehörigen IP-Nummern angezeigt, sodass ihr euch anschauen könnt, welche Dateien über eure IP-Nummer per Torrent getauscht wurden. Das Angebot ist technisch zwar nicht perfekt und unfehlbar, aber es gibt einen guten Eindruck davon, wie schnell Torrent-Benutzer erwischt werden können. You Have Downloaded hat im Netz für viel Furore gesorgt. Findige Köpfe haben die Seiten benutzt, um die IP-Adressen bestimmter Firmen und Institutionen zu überprüfen. Wie die Seiten Torrent Freak und Golem berichten, ist von Firmenadressen bei Universal, Sony und Fox illegal heruntergeladen worden. Auch der französische Präsidentensitz, der Élysée-Palast, soll erwischt worden sein. Das hat vor allem deswegen für Gelächter gesorgt, weil genau das die Parteien sind, die sich für eine strenge Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen stark machen. Die perfekte Mischung aus Überraschung und Grauen hat ein Werbeclip der Firma Mega Upload geschafft.
M-E-G-A, upload to me today, send me a file, Mega Upload.
Darin werben namenhafte Künstler für den Dienst, der vor allem wegen illegaler Downloads bekannt ist. Die anschließenden juristischen Streitereien und Hintergründe fasst der Spiegelartikel »Musikriese räumt Geheimvertrag mit YouTube ein« zusammen. Die Werbeüberwachung wird immer ausgefeilter. Wie das Blog Public Intelligence berichtet, hat Amazon ein neues Patent eingereicht. Darin wird eine Möglichkeit beschrieben, wie vorausgesagt werden kann, in welchem Laden ihr einkaufen werdet, wenn ihr durch die Stadt bummelt. Dazu werden die Ortungsdaten eures Mobiltelefons ausgewertet und mit den Daten anderer User verknüpft. Ziel ist es, euch auch unterwegs möglichst zielgerichtete Werbung auf euer Smartphone zu schicken. Auch die freie Lizenz Creative Commons arbeitet an der Zukunft. In der letzten Woche wurde die öffentliche Diskussion zu Version 4 gestartet, an der auch ihr teilnehmen könnt. Creative Commons erlaubt auch das legale Herunterladen und Weitergeben von kreativen Arbeiten wie Texten, Bildern oder Musik. Für die nächste Version der Lizenz soll laut dem Blog Netzpolitik vor allem darüber diskutiert werden, inwiefern die CC-Lizenz eine kommerzielle Nutzung und Remixe bestehender Werke ausschließen darf. Und zum Abschluss des Jahres gibt's nochmal eine ausführliche Portion Katzen-Content. Flickr-Benutzerin Girlie Mac hat nämlich Webfehlermeldungen mit Katzenbildern illustriert. Am bekanntesten ist euch sicher der Fehler 404, der immer dann auftaucht, wenn ihr einen toten Link anklickt. In dieser Sammlung ist das eine Katze, die in einem Haufen Papier verheddert ist. Es gibt natürlich noch mehr zu entdecken, aber das guckt ihr euch am besten selber an.
Und zwar, indem ihr ins Blog zur Sendung geht, trackback.fritz.de, da findet ihr die ganzen Links, die euch Wayne Schlegel gerade vorgestellt hat. Und außerdem habe ich noch einen kleinen Bonuslink dazu getan. Da geht es darum, was im Zeitgeist passiert ist. Also was bei Google und auch bei anderen Diensten am meisten für Begriffe gesucht wurden. Das ist ja in so einem Jahresrückblick auch immer sehr interessant. Und dazu gibt es noch einen Link vom nächsten Musiktrack, den wir jetzt hier hören. Das ist der Cheeseburgler von Tracky Birthday.
I love burgers and pizza. Wanna see me eat some? Can't get enough of that medium. Chili cheese fries and some Mr. Pibb. I need tacos with a nasty dip. Pico de gallo, mayo or dryo. Hot sauce or barbecue straight from Ohio. Homemade coleslaw, fuck Boston Market. Junky blue cheese range and some five-star bread. Only one hummus and pita. Mozzarella feta. Fat-ass burrito, mamacita. I enjoy each and every calorie. More than any gallery. Worst thing you have in food. Food allergy, Valeria chicken, got me finger licking, teriyaki sticks with the grits, tricks are for kids,
and Kellogg's schnitzel bricks for breakfast or lunch, cause I always crunch it munchy. You can punch me in the stomach cause it's never really aching. After waking up, gotta have my eggs and bacon. Laptop lunch or old school with the classic TV dinner. Watching the Food Channel sides is always a winner. I'm a real T-Rex when I see a T-bone. Honey tracking bees home, hungry like a payphone. My brain's all gummy, ah, this looks yummy. Mommy gonna get me some spaghetti in me tummy. Growing up is heat. Love all the meat I eat. No need for critique, cause it feeds my physique. Stuff it down my throat, mwah. Smack it like a goat. Seven up like a cold. Slurp that root beer flow. Yeah, and you don't quit. I told you I'll smile like a kid when I'm done double dead. Track your birthday likes to eat.
Yeah, let me go ahead and get my thing. Oh, where my Kool-Aid at? Damn, get my Kool-Aid. Oh, yeah, one more thing. To the makers of Kool-Aid, would you niggas stop putting the juice all the way to the top? Cause when I twist the motherfucking cap, I put it, the shit explodes like a goddamn grenade. Then I got blue juice all over my white carpet. Look, man, I appreciate you trying to give me as much juice for the value. But look, put the juice, cause look, so look at this shit. See, now the juice is all at the top, you see? Put the juice down here so when I open it, it don't spill everywhere, okay? Trust me, I ain't gonna miss it. You know, these motherfuckers cost like $5 for $1, okay? Thank you. Anyway, y'all know, Shot City, man. Do your thing, get your whip game proper, get your crib together. And remember, get money, get paid. All right, I'm out.
Earth, wind, and fire, banana and papaya. Window, Ike, and mouse point to Oscar Mayer. I said motherfuckers hiking, mountain biking. Cause I own the streets like a techno Viking. And before you realize, I release more awkward hits. Sooner or later, we all saw Cindy Crawford's tits.
Tracking like the bad breath, my grandma. The poetry cheap like a motel. Tracking like half man, half a raisin. Yo, 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 crouch. Tracking like the bad breath, my grandma. The poetry cheap like a motel. Half man, half a raisin. Yo, 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 crouch.
To all the hip hop Nazis out there.
Für mich eine der erfreulichen Überraschungen dieses Jahr an der Netzmusik. Tracky Birthday, ein ganz großer, einer der wenigen deutschstämmigen, guten Netzmusikkünstler, die es überhaupt gibt. Und ja, der hatte vor Jahren irgendwie so ein cooles Album rausgebracht, das immer noch sehr empfehlenswert ist. Auf Up It Up kommen könnt ihr das hören. Und dann ist er im Herbst dieses Jahres erstaunlicherweise nochmal mit einem neuen Album rumgekommen. Das heißt dann auch genau so, New Album. Und es lohnt sich nicht nur die Musik zu hören, man sollte sich auf jeden Fall auch die Seite dazu angucken. Da muss man allerdings resistent gegen Epilepsie. Anfälle von bunten Bildern sein. Selbst die Lizenz zu dem Album ist durchlesenswert. Er hat sich da wirklich große, große Mühe gegeben. Und noch mein Lieblingsfunfact am Rande. Diesen Song, der Cheeseburger heißt, hat er gesungen mit einem Cheeseburger im Mund. Und wie er das sich angehört hat, das habt ihr gerade hier gehört. Könnt ihr auch nochmal nachhören, indem ihr den Song runterladet. Und Link dazu natürlich bei trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der sich das ungefähr so vorgestellt hatte. Guten Abend. Und wir machen hier bei Trackback auf Fritz, der Strom und Internet und so, einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2011, weil es die letzte Sendung im Jahr ist. Und natürlich haben uns das ganze Jahr immer Leute, Dinge und Themen beschäftigt, die unter dem Schlagwort Netzpolitik sich zusammenfassen lassen. Es gab da so eine, zumindest Anfang des Jahres, noch mehr oder weniger gleich aussehende Menge von Leuten, die sich mit bestimmten Dingen beschäftigt haben. Also Schlagwort Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Einer dieser Menschen ist Linus Neumann. Der schreibt fürs Blog Netzpolitik.org. Der hat einen eigenen Podcast mittlerweile mit Tim Pritloff, Logbuch Netzpolitik, und er ist in der sogenannten digitalen Gesellschaft, eine Lobbyvereinigung für Netzpolitik, und deswegen habe ich mit ihm mal gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, was war denn so das Beste 2011, was dir über den Weg gelaufen ist?
Wahrscheinlich, dass der politische Netzaktivist wirklich inzwischen seine Macht in den Mainstream entfalten kann, also dass wir endlich da sind, in Anführungszeichen, und nicht mehr nur unter uns. Das sieht man an so schönen Sachen wie dem Guttenplug-Wiki, das den Minister zum Rücktritt bringen konnte. Wir haben ein bisschen Lorbeeren aus dem letzten Jahr noch kassieren können für die Aufhebung des Netzsperrengesetzes und ja, auch die vormals echt inzwischen von vielen totgesagte Piratenpartei hat den Einzug in ein Parlament geschafft. Also ich denke, wir haben diese Themen jetzt wirklich endlich in der Mitte der Gesellschaft.
dann muss ich natürlich trotzdem auch fragen, was für euch die größte Enttäuschung war. War das, dass Gutenberg jetzt auf EU-Ebene für Netzfreiheit irgendwie verantwortlich sein soll?
Ja, das war eher so der größte Witz. Der größte Rückschlag aus meinen Augen ist, dass wir diese Themen zwar jetzt in der Mitte der Gesellschaft haben, gleichzeitig aber, dass wir sie überhaupt immer noch haben. Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist immer noch nicht vom Tisch. Bei den Netzsperren sieht es inzwischen danach aus, dass das Thema jetzt wirklich endlich mal erledigt sein könnte. Ja, und dann haben wir auch noch so einen Staatstrojaner auf einmal da an der Backe. Und das ist natürlich gesellschaftlich erstmal ein sehr großer Rückschritt.
Das heißt, nächstes Jahr gibt es viel zu tun. Ich nehme dem Vorratsdatenspeicherung und Staatstrojaner sind auf jeden Fall noch Dinge, die auf der Liste stehen für 2012.
Das auf jeden Fall. Und Netzneutralität, denke ich, wird uns auch in sehr wichtigem Maße im nächsten Jahr beschäftigen.
Ich würde dann gerne noch ein bisschen reden über diese sogenannte Netzaktivisten, die du jetzt auch die ganze Zeit erwähnt hast. Es war ja bis vor wenigen Jahren noch so, dass es eine mehr oder weniger homogene Masse gab, wo man sagt, okay, das sind jetzt die Netzpolitiker. Mittlerweile ist das alles sehr groß und ausufernd. Und es gibt jetzt irgendwie, also Netzpolitik.org, die digitale Gesellschaft, dann gibt es so D64 sowas auch. Also es gibt einfach immer mehr. Es gibt sogar mit Peter Altmaier einen CDU-Politiker, der im Netz zumindest...
Der Internet hat
und der zumindest wohl gelitten ist. Glaubst du, das wird sich jetzt noch weiter ausbreiten, dass es da sozusagen wirklich politisch wird im Netz, also in allen Ausfärbungen und dass es nicht mehr nur sozusagen die Netzaktivisten gibt?
Wir sehen auf jeden Fall in Fragen des Datenschutzes entstehen jetzt auch intern immer größere Debatten mit auch durchaus mal Fronten in der kommerziellen Ausrichtung, wie man was im Netz irgendwie als akzeptabel gilt und was nicht, sehen wir da unterschiedliche Meinungen und grundsätzlich würde ich aber sagen, diese Bildung an immer mehr neueren Gruppen, die irgendwie auch sich dann um bestimmte Dinge kümmern wollen oder sich einzelne Themen herauspicken, das ist natürlich einfach eine sehr schöne Sache. Also ich glaube, dass wir noch weit davon entfernt sind, einen netzpolitischen Bruch der Bewegung zu haben. Ja, also im Moment mit dieser schönen Diskussionskultur und so bin ich da immer noch sehr zuversichtlich eingestellt, dass da weiterhin an einem Strang gezogen wird im Groben und dass in den Details debattiert wird, das ist, glaube ich, eine der großen guten Eigenschaften des Netzes.
Dein großer Wunsch für 2012?
Keine Vorratsdatenspeicherung, kein Staatstrojaner und eine schöne Netzneutralität und irgendwie schnelleres Internet. Also keine Ahnung, ein neues iPhone 5, ich weiß es nicht.
Was lernen wir daraus? Auch Netzpolitiker wollen gerne ein schönes Spielzeug am Start haben. Und wenn ihr noch genauer verfolgen wollt, was Linus Neumann im Netz so treibt, die Links zu seinem Blog und zu seinem Podcast, die gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Genauso wie den nächsten Song von The Crossfaders, Deep Drop. We'll be right back. Die Crossfaders, das war einer der positiven Überraschungen, einer der Tracks, die mich dieses Jahr geflasht haben. Deep Drop ist das, Creative Commons Musik, könnt ihr euch runterladen. Allerdings hat man leider sonst weiter nichts von ihnen gehört. Man weiß auch nicht wirklich viel, es gibt nur diesen einen Track, es sind zwei Musiker, Ashraf und Jeff aus Algerien und ansonsten weiß man nichts. Wenn ihr was wisst, könnt ihr es gerne ins Kommentar zum Blog zur Sendung schreiben, trackback.fritz.de, da könnt ihr auch den Song runterladen und wer weiß, vielleicht hören wir ja nächstes Jahr noch ein bisschen mehr von denen. Jetzt aber erstmal weiter mit dem Jahresrückblick 2011 im Netz und da geht es ja immer wieder auch um Juristerei, wie ich es gerne nenne, also irgendwas, was mit Gerichten, Rechtsprechungen etc., Paragraphen zu tun hat und da hatten wir dieses Jahr einen Mann häufiger mal im Interview, sozusagen von der Interviewfrequenz her würde ich sagen, das ist der Haus- und Hofjurist dieser Sendung 2011 gewesen und das ist Thomas Schwenke, der auch unter spreerecht.de bloggt. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus, grüß dich und danke für die Kekse.
Gerne. Ist es so, dass die Hörer der Sendung mich gebeten haben, ich möchte auch etwas Positives herausheben. Jetzt fällt es mir bei Juristen schwer zu sagen, was ist dein Lieblingsurteil oder sowas. Ich würde lieber fragen, was ist dein Lieblingsthema 2011 gewesen?
Also das Lieblingsthema war, beziehungsweise zwangsweise das Lieblingsthema war der Datenschutz und die Datenschützer.
Okay, warum? Was war daran so faszinierend?
Nun, die haben das ganze Jahr beherrscht. Also es hat angefangen mit Google Analytics. Die Hamburger Datenschützer haben gesagt, wir werden Bußgelder verhängen, wenn ihr weiterhin, liebe User, Google Analytics nutzt für Tracking und Analyse. Dann haben die sich mit Google geeinigt und im September hieß es dann, hurra, wir dürfen Google Analytics unter bestimmten Bedingungen nutzen. Dann ging es aber gleich weiter mit Facebook los. Dann sagten nicht die Hamburger, sondern die schleswig-holsteinischen Datenschützer, ja, liebe User, wenn ihr weiterhin den Like-Button nutzt oder Facebook-Fanseiten betreibt, dann werden wir Bußgelder gegen euch verhängen, also Déjà-vu. Mhm. Und derzeit sind wir in diesem Zustand, dass wir abwarten müssen, wie Facebook da jetzt reagieren wird. Vielleicht werden sie wie Google verfahren, also den Datenschützern entgegenkommen und wir dürfen den Like-Button weiter benutzen. Wenn sie das nicht tun, dann wird es wahrscheinlich Bußgelder geben. Die Nutzer werden den Like-Button weniger nutzen und dann müssen wir mal weiterschauen.
Jetzt muss ich aber mal sagen, so, also für mich als Laien, als juristischen Laien sieht das immer so aus, die Datenschützer drohen was an, Rechtsanwälte schreiben lange Artikel darüber, über die möglichen Konsequenzen und wie man das vielleicht umgehen kann, aber so bei mir als normalem Blog-User kommt da eigentlich nichts an, es ist eigentlich Latte. Täuscht es?
Ja, das täuscht. Es ist nämlich so, Datenschutz ist ja was wirklich sehr, sehr Neues. Das hat man bis jetzt nicht beachtet. Die Unternehmen aus den USA beachten es auch wenig. Die Nutzer kümmern sich kaum darum. Mhm. Und wenn die Datenschützer jetzt nichts tun würden, also die deutschen Datenschützer, dann würde unser Datenschutzrecht einfach nicht gewahrt werden. Das heißt, Facebook könnte alle Daten erheben, die sie wollen. Und wir könnten ja nichts dagegen tun. Das heißt, die sind schon dafür da, dass sie das Recht irgendwie weiterentwickeln, dass sie praktische Lösungen finden. Weil irgendwie brauchen wir ja den Schutz unserer Daten.
Aber glaubst du, das wird tatsächlich mal zu einem endgültigen Ergebnis kommen? Weil derzeit sieht es eher so aus wie die mächtigen Firmen, die man jetzt kann, weil sie im Ausland sitzen und die etwas zahnlosen Datenschützer in Deutschland.
Ich glaube, das wird dazu führen, dass es auf der EU-Ebene Datenschützer geben wird, die dann tatsächlich eine größere Macht bekommen. Weil was wir derzeit sehen, ist, dass in Schleswig-Holstein, in Hamburg oder in Deutschland oder in anderen Ländern jeder sein eigenes Datenschutzsüppchen kocht und die Unternehmen aus den USA eigentlich denen gegenüber gut aufgestellt sind, weil sie eine größere Macht sind. Und wir müssen das Ganze halt zentralisieren und die ganzen Gespräche führen letztendlich, glaube ich, dazu, dass wir eine, naja, vielleicht eine Datenschutzbehörde, aber auf jeden Fall eine einheitliche Regulierung auf der EU-Ebene bekommen. Und die werden dann natürlich mehr Macht haben, etwas durchzusetzen als jetzt.
Schauen wir mal, ob da was klappt. Ein ganz ähnlich gesegnetes Thema, gelegtes Thema, wo ich glaube, dass viele User sich mehr Schutz wünschen würden, sind AGBs. Also beim Spielebereich war das ziemlich präsent dieses Jahr. Es gab von Electronic Arts, einer großen Spielefirma, eine AGB, die sagte, wir dürfen euren Rechner durchsuchen, so quasi. Bei Spielekonsolen gibt es so AGBs, die sagen, ihr dürft die gerne benutzen, uns aber nicht verklagen, wenn das schief läuft. Und der Nutzer ist diesen AGBs eigentlich immer hilflos ausgeliefert. Wird sich da was ändern?
Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, es werden wieder Unternehmen kommen, die sich wieder irgendwelche Dinge herausnehmen werden und denken werden, da kommen wir mit durch. Was ich aber glaube, dass die Nutzer einfach aufmerksamer sind, dass es schwieriger für die sein wird, durchzukommen. Mhm. Und das vielleicht dazu führt, dass sie es etwas weniger versuchen werden. Aber ich glaube, sie werden es trotzdem wieder tun.
Verdammt! Was gibt's denn ansonsten noch für 2012, was uns möglicherweise beschäftigen wird im Thema Juristerei?
Ich glaube, das Urheberrecht wird wieder kommen.
Schon wieder?
Ja.
Okay,
ja.
Warum?
Ist ja ein bisschen zurückgegangen wegen der Datenschutzgeschichten. Mhm. Aber wir haben ja eine Zunahme von sogenannten Kuratierungsdiensten, also Remix-Diensten könnte man sagen, sowas wie Storyfy oder Pinterest. Das heißt, wir teilen Inhalte, genauso wie auf meiner Facebook-Seite. Ich binde hier mal eben ein Bild ein, hier ein Video. Das Problem dabei ist, diese Einbindungen sind immer Kopien im Sinne des Urheberrechts und wir brauchen eigentlich eine Einwilligung dafür. Das heißt, wenn ich einen interessanten Artikel bei mir einbinde, dann kopiere ich die Bilder, den Text und dann brauche ich ein Einverständnis des Urhebers und ich hafte auch für die Inhalte.
Wir hatten
schon dieses Jahr 3 Urteile, die sagten, wenn wir RSS-Feeds einbinden, dann haften wir für den eingebundenen Inhalt. Oder es letztens ein Urteil aus Düsseldorf, wenn ich ein Bild in meine Seite einbinde, dann brauche ich ein Einverständnis und hafte auch für den Inhalt, weil ich bewusst etwas einbinde. Das ist was anderes als das Verlinken und ich glaube, das wird 2012 groß werden.
Alles klar. 2012, also möglicherweise wieder das Jahr des Urheberrechts im Sinne der Kuratierung, wie es so schön heißt. Wenn ihr es noch ein bisschen genauer wissen wollt, auf trackback.fritz.de gibt es ein paar Links zu dem Thema. Und Herr Schwenkel, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Danke sehr. It's love. It's love. It's love. It's love.
So Good von Birnaski, und das ist auch Netzmusik unter Creative Commons Lizenz, kommt von einem sehr guten Netlabel aus Polen, nämlich Brennnessel. Hinter Birnaski steht der auch aus Polen kommende Michael Birnaki, der sich erst als DJ durch diverse Clubs gespielt hat, mittlerweile aber auch eigene Musik macht und uns hier dieses Jahr auch positiv aufgefallen ist. Ihr könnt die fertigen Tracks von ihm zum Download einfach runterladen, und Link gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de.
Fritz Podcast. Markus Richter, Trackback.
Und wir werden uns gleich mit allem beschäftigen, was so sozial ist. Guten Abend. Und im Jahresrückblick haben wir jetzt schon geschafft, die Netzpolitik und die Juristerei, und wir müssen uns natürlich auch mit diesem ganzen Social-Web-Kram beschäftigen, von dem die ganzen Leute immer reden, also Plattformen wie Google Plus oder Facebook, aber vielleicht auch die kleinen Startups, die immer wieder neue Ideen an den Mann bringen und versuchen, irgendwie erfolgreich zu sein. Unterhalten habe ich mich damit mit Marcel Weiß von neunetz.com, der halt das Ganze ja auch genau über solche Themen geschrieben hat. Und meine erste Frage an ihn war ja auch, was hat dir eigentlich am besten gefallen? Also was ist der größte Erfolg im Bereich Social Web, den du so gesehen hast?
Als Berliner würde ich jetzt sagen, der Aufstieg von Berlin als Standort von Web-Startups, das sich jetzt auch international sehr gut etabliert hat.
Und wenn man sich so nach Anwendungen fragen würde, also nach der besten Seite, wer hatte da die beste Idee?
Puh, schwierig. Ich glaube, den größten Eindruck hat wahrscheinlich Google mit Google Plus gemacht. Das hat es vom Sommer weg die meisten Leute beeinflusst. Ich glaube aber, rückwirkend wird wahrscheinlich 2011 das Jahr sein, in dem mit Siri die Sprachsteuerung gekommen ist.
Was ist da für dich das Faszinierendste daran?
Ich glaube, dass Sprachsteuerung die nächste große Interface-Revolution nach Multitouch sein wird. Und mit Siri haben wir jetzt zum ersten Mal ein Produkt, das tatsächlich im Alltag funktioniert.
Siri, die Sprachsteuerung von Apple. Mal gucken, ob die Konkurrenz nachzieht. Microsoft hat sich ja schon in einem viralen YouTube-Video ein bisschen, blamiert. Google will jetzt gleich nachziehen. Schauen wir mal. Wie ist es denn im Bereich der sozialen Netzwerke? Das ist gerade Google Plus oder Plus schon genannt. Das ist ja so, das haben viele Leute angefangen, aber jetzt redet eigentlich keiner mehr so richtig drüber. Was wird uns da in den nächsten Jahren erwarten?
Ach, nur weil die Leute nicht mehr drüber reden, heißt das ja nicht, dass das dann jetzt von der Bildfläche verschwindet. Also Google Plus wächst jetzt langsam weiter, ist zum ersten Mal von Google eine Initiative im Social Web Bereich, die ein bisschen erfolgreich ist. Es ist noch relativ jung. Google arbeitet noch daran, fügt noch Features hinzu und baut das weiter in die anderen Produkte ein. Es ist natürlich kein Home Run bis jetzt für Google gewesen, aber ist auf jeden Fall eine Plattform Social Web, die bleiben wird.
Das heißt, der einzige ernstzunehmende Konkurrenz quasi zu Facebook, SchülerVZ, beziehungsweise die ganzen VZ-Sachen gibt es zwar noch, aber da rechnet eigentlich keiner mehr damit, dass dabei noch was rumkommt. Was hältst du denn von dem Ansatz der dezentralen Netzwerke? Wird da irgendwas passieren noch?
Bis jetzt ist da nicht so viel passiert. Also ich habe auch, viele Beobachter haben ja in Diaspora hohe Erwartungen gesteckt, die ich nicht teilen konnte, und ich finde jetzt, dass man das durchaus sehen kann, dass es nicht gerechtfertigt war, da diese hohen Erwartungen zu haben. Ich glaube nicht, dass wir auf der Ebene, auf der wir uns jetzt bewegen, also Facebook hat jetzt 800 Millionen aktive Nutzer pro Monat, dass wir da viel von einer Handvoll Studenten erwarten können. Das ist zwar eine nette Robin Hood gegen den bösen Fürsten, den blauen Fürsten, eine nette Geschichte, eine nette Narration, aber ich glaube, die Dezentralität wird auch von Unternehmen kommen.
Da würde es also sagen, vorerst zumindest so bleiben. Ich möchte jetzt mal weg sagen von den sozialen Netzwerken hin zu den anderen Dingen, weil es gibt ja haufenweise Ideen jetzt, die sich, wenn man sie grob zusammenfasst, anhören nach, hey, lass uns mal das und das machen und dann irgendwie noch eine Social-Komponente raufwerfen. Eine Idee, die einfach nicht sterben will, finde ich, die aber nie funktioniert hat, ist gemeinsam Medien konsumieren. Also es gibt es immer noch, das gab es schon mit gemeinsam Fernsehen gucken und nebenbei auf einem Social-Web-Netzwerk rumhängen. Das gibt es immer noch in Ansätzen für, wir lassen uns mal zusammen Musik hören oder ich bin euer DJ übers Netz. Warum stirbt sowas nicht aus? Warum wird das immer wieder versucht?
Weil wir Menschen soziale Wesen sind, weil wir Dinge zusammen machen wollen. Und weil natürlich Anbieter darüber versuchen, auch eine eigene Viralität in ihre Angebote zu bringen, was dann natürlich bedeutet, dass das Produkt wächst aus sich selbst heraus, aus der Nutzung. Und weil wir natürlich auch versuchen, online ein bisschen diesen Watercooler-Effekt abzubilden. Das heißt also, man guckt am Vorabend oder man guckt am Wochenende Wetten, dass und spricht dann am Montag im Büro am Watercooler darüber. Das ist natürlich, ja, das ist einfach was versucht wird im Web dann abzubilden, wo man die Leute zusammenbringen kann.
Und wann meinst du, wird das klappen?
Ich glaube schon, dass das klappen wird, weil wie gesagt, wir sind ja soziale Wesen. Die Frage ist, wie es umgesetzt wird. Ich glaube, da hat noch niemand die endgültige Lösung gefunden. Aber da wurde ja 2011 relativ interessante Sachen wurden da ja gemacht. Also eine Musik, Turntable FM, das jetzt leider erst einmal wieder nur in den USA verfügbar ist. Jetzt gestern erst das Berliner Online-Radio Aupeo hat da in der Richtung was gemacht. Da wird halt experimentiert.
Das heißt also auch 2012 gibt es noch ein paar neue Ideen, die wir uns gelegentlich vielleicht mal angucken hier bei Trackback. Und ihr könnt natürlich alles nachlesen. Trackback.fritz.de gibt es die passenden Links zum Thema. Diese Sendung heißt ja nicht umsonst Trackback, die Show mit Internet und so. Es gibt nämlich zwei wichtige Säulen. Das eine sind natürlich die Interviews, wo wir uns immer mit Themen beschäftigen, die irgendwie durchs Netz geistern. Das andere ist die Musik. Und da ist wichtig zu sagen, diese Sendung wird eigentlich von zwei Leuten gemacht. Ihr hört zwar nur immer mich, aber es gibt noch jemand anders, der nämlich diese ganze Netzmusik, die ihr hören könnt, also diese Musik, die ihr euch runterladen könnt, ohne dafür verknackt zu werden, aus dem Netz raussucht, qualitativ bewertet und dann hier ins Programm bringt. Und dieser jemand ist Ronald Radeker und jetzt bei uns im Studio. Hallo und guten Abend.
Ich grüße dich.
Einen kleinen Jahresrückblick wollen wir jetzt veranstalten auf dieses grandiose 2011 vielleicht. Und das Wichtigste ist ja, wir versuchen diese Netzmusik ja immer irgendwie so es geht unter Creative Commons zu bekommen. Das ist eine Lizenz, die es erlaubt, dass wir die Musik nicht nur runterladen, sondern auch weiterladen können. Du versuchst es, aber es klappt nicht immer. Es gibt auch sozusagen, ich sag mal, normal Copyright-geschützte Musik. Die kann man sich zwar runterladen, darf man aber nicht weitergeben. Wie ist denn so das Verhältnis dieses Jahr gewesen? Gab es mehr Creative Commons oder mehr normale Musik?
Es ist nach wie vor nicht so einfach, jetzt die Sendung nur mit Creative Commons Musik zu bestücken, denn viele Bands, ist mein Eindruck, wissen es immer noch gar nicht, dass es das gibt. Also man hat jetzt bei Bandcamp zum Beispiel, kann sich irgendwie Sachen free download, bieten sie alles an, aber eben immer unter normaler Lizenz. Und wenn man die Bands dann aber mal fragt für einen Podcast, ey, den Song können wir den eigentlich drin lassen? Ja, gar kein Problem und verschick ruhig, schick an Freunde. Also genau das, was Creative Commons ja offiziell erlaubt. Das ist vollkommen, machen eigentlich fast alle. Sie wissen es bloß nicht und das erschwert es ein bisschen. Ist schade eigentlich, aber es ist ja immer noch an der Tagesordnung.
Aber es gibt noch genug Creative Commons Musik, um auch sozusagen gutes Zeug zu hören.
Absolut, es gibt ja Bands, die halt hinterher sind, und es gibt eben Portale wie ob's Jamendus oder Starforge als Blog jetzt, die eben gerade diese Bands nochmal hochheben oder eben auch Netlabels natürlich dann nochmal ein bisschen pushen, die darauf setzen. Es gibt also genug, aber es könnten mehr sein, weil viel mehr Bands natürlich ihre Musik ins Netz stellen. Und auch vielleicht für noch ein kleiner Tipp für Leute, die selber jetzt Podcasts machen und ihr irgendwie Musik aus dem Netz sucht, fragt die Bands mal. Die sind eigentlich fast alle dafür und freuen sich, wenn man die spielt im Podcast. Und es lohnt sich immer mal eine Mail zu schicken, wenn ihr irgendwie Mucke gefunden habt, die ihr irgendwie selber in eurem Podcast verwenden wollt.
Es gibt also genug und du suchst das immer schön aus. Was für ein Name fällt dir jetzt als erstes ein, wenn ich sage Netzmusik 2011 in einem Wort?
Ja, nach wie vor, oh, in einem Wort hast du gesagt, ja. Brennnessel.
Ah, okay, was ist das?
Ein Netlabel aus Polen, die gibt es natürlich schon länger, aber auch in diesem Jahr wieder, und das ist schon beeindruckend, einfach so ein hohes Qualitätslevel haben, wenn die Sachen rausbringen. Das ist schon beeindruckend. Das ist so Elektro-Pop-Zeug, was sie machen, ist sicherlich nicht immer jedermanns Sache, aber es ist immer, man kann sich nicht drüber streiten, es ist immer gut, und da sind echt Sachen dabei, die auch im normalen Radio ohne Probleme laufen konnten, und die sind mit Creative Commons, aber stehen die im Netz als Download, und das ist schon ein wirklich gutes Label.
Brennnessel PL ist die Internetseite, könnt ihr euch gerne mal angucken. Kommen wir jetzt zu deinem ganz persönlichen Geschmäckle. Was ist denn dein Lieblingskünstler 2011 in der Netzmusik?
Das ist ein Mann, der relativ zum Schluss jetzt nochmal von sich hören und sagen und wie sagt man, der nochmal auf sich aufmerksam gemacht hat.
Genau.
Und das ist nach wie vor, glaube ich, Professor Click. Ich fand ja seinen Soundwandel, der hat ja erst so Trip-Hop, Hip-Hopiges Zeug gemacht, dann ist er eher so in Richtung Elektro geschwappt. Ich fand das eigentlich alles ganz geil und dann war es eine Weile ruhig und er hat sich jetzt wieder zurückgemeldet, weil er Geld brauchte. Der wollte jetzt seinen Bachelor abschließen und sein Studium fertig machen und hat einfach Kohle gebraucht und hat mir jetzt gesagt, ey, ich brauche Spenden, bitte, bitte, helft mir. Das hat auch funktioniert und da hat er, ich glaube, zum Dank nochmal einen Song veröffentlicht. Irgendwie kursierte dann was Neues rum und auch das fand ich nach wie vor wieder gut und hat sofort wieder meinen Top 1 Platz eingenommen.
Professor Click also, wir werden uns gleich noch ein bisschen mit der Zukunft der Netzmusik beschäftigen, aber vorher wollen wir natürlich von deinem Lieblingskünstler einen Track hören. Welchen hast du mitgebracht?
Bollywood Blades, das ist der besagte Song, der jetzt irgendwie neu im Netz kursierte von ihm.
Respira, respira, respira.
Bollywood Blades von Professor Klick hier bei Trackback auf Fritz, der Show und Internet und so, wo wir uns gerade mit Netzmusik beschäftigen, beziehungsweise dem, was im Jahr 2011 so gemacht hat. Das haben wir schon geklärt, also was mit der Creative Commons Musik ist, was das beste Netlabel war und was der Lieblingskünstler von dem Typ ist, der die Netzmusik immer raussucht, nämlich Ronald Radeke, der immer noch im Studio ist. Hallo und guten
Hallo
Abend. Again. Jetzt wollen wir natürlich, nachdem wir das Vergangene geklärt haben, in die Glaskugel hineinschauen und mal fragen, 2012, was wird das bringen? Es gab ja jetzt in der letzten Woche die Meldung, GEMA und Bitkom, beziehungsweise schon die Woche davor, also aber immer noch relativ frisch, haben sich geeinigt. Ja, also die Musikverwerter und die Computerindustrie, kann man so grob sagen, haben jetzt einen Vertrag geschlossen, der es möglich macht, dass unter Umständen viel mehr Leute Musik ins Netz streamen können, als das bis jetzt der Fall ist hier in Deutschland. Wie werden wir denn 2012 Netzmusik hören oder Musik aus dem Netz hören?
Ich glaube, dass zumindest mehr Leute tatsächlich auf diese Streamingdienste umsteigen werden, denn durch diese Einigung ist in der Markt jetzt frei für Spotify zum Beispiel oder vielleicht auch für Radio. Also diese ganzen großen US-Streamingdienste, die einfach Millionen Songs haben und ja, für ein gutes Angebot ist meistens so ungefähr 10 Euro im Monat über einen Daumen, kann man so viel hören und damit machen, was man will, eben auf jedem seiner Endgeräte. Und ich glaube, dass es in Deutschland jetzt auch sich langsam durchsetzen wird. Zumal ja jetzt auch mit Apple, mit iTunes Match, ein ähnliches Programm jetzt gestartet ist, gerade vor ein paar Tagen. Da, die werden sicherlich auch noch ein Wörtchen mitreden, obwohl das ja offiziell kein Streamingdienst ist. Aber im Grunde kann man da ja auch ein bisschen streamen.
Wirst du denn, also denkst du, dass Downloads das abgelöst werden dann vom Streaming?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird weiterhin Downloads geben, weil es weiterhin auch kleine Bands gibt, die gar nicht sich damit beschäftigen, wie sie jetzt irgendwie in diese Verwerter kommen, dass sie bei irgendwelchen Streaming-Portalen angemeldet sind, die einfach sagen, ey, wir haben einen Song fertig, den stellen wir auf unsere Website oder den twittern wir oder bei Facebook, wo auch immer. Das wird es nach wie vor geben. Und auch Bandcamp hat ja mittlerweile seine Daseinsberechtigung so als Download-Portal für kleinere und auch für größere Bands. Aber ich glaube, dass es einfach dann so Multi-Plattform-Releases geben wird, dass eben zum Beispiel kleinere Bands, sie fangen an bei Bandcamp und wenn sie eben mehr Fans haben und sagen, es lohnt sich, dass sie sich vielleicht kümmern, dass sie bei Spotify zum Beispiel mit reinkommen und man einfach ja quasi sich die Sachen erst downloadet und später dann ja vielleicht überrascht ist, dass man bei Spotify, ach, die sind jetzt auch hier, höre ich gleich noch mit. Also das dürfte eigentlich schon hoffentlich
bald. Ich finde es immer wieder witzig, wenn die Rede auf Bandcamp kommt, sozusagen die Plattform, die MySpace mal werden wollte, da hat es halt wirklich gut funktioniert. Was anderes, die Bands, die Musik rausbringen, hat man jetzt im letzten Jahr erstmalig so Multi-Release-Strategien, also heißt, Bands bringen ihre Alben raus, ganz klassisch, bei einem Label mit Labelcode und CD, bla bla bla, und auch gleichzeitig als Creative Commons Musik. Glaubst du, das ist wirklich was, was zukunftsweisend ist, was 2012 mehr passieren wird, oder ist das eigentlich nur ein PR-Gag?
Ich bin mir immer noch gar nicht ganz klar, wie das rechtlich eigentlich geklärt ist, weil das sind ja, die sind ja trotzdem GEMA-Mitglied und die GEMA war ja bisher die, die immer gesagt haben, das geht nicht. Wenn es dafür eine Lösung endlich gibt, glaube ich, dass das durchaus ein Zukunftsmodell sein kann, weil viele Bands einfach erkannt haben, dass die Leute, die Musik runterladen, nicht die Bösen sind, weil wenn man als Band gute Musik macht und irgendwie sich um die Fans kümmert, dann sind die Leute ja auch bereit, Geld dafür zu bezahlen. Das ist nicht immer, sind nicht immer 15 Euro pro Album, aber wenn es eben nur 3 Euro sind, 5 Euro, 1 Euro, ist ja egal. Umso länger, umso mehr du dich mit deinen Fans beschäftigst, umso mehr sind sie bereit, Geld zu bezahlen, und das haben viele erkannt, und ich glaube, dass es für die jetzt gar kein Problem mehr ist zu sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr das irgendwie bei iTunes, bei Musicload, bei weißt du nicht wem, könnt ihr es kaufen. Aber ihr könnt auch erstmal reinhören, hört es euch an, verschenkt es irgendwie, vielleicht wollen eure Freunde sich das kaufen. Also Musik sozusagen als Marketing-Tool zu entdecken und zu sagen, okay, wenn die Leute es dann wirklich haben wollen, dann werden sie es schon kaufen. Diese Lockerheit, die hat sich schon so ein bisschen durchgesetzt. Und ich glaube, dass wenn man so einen rechtlichen Rahmen dafür hat, werden das mehr Bands machen.
Alles klar, das hört ja alles eigentlich ganz gut und positiv an. Trotzdem schluss die Frage, du musst ja in jeder Sendung 7 Songs irgendwie an den Start bringen. Wird das 2012 einfacher oder wird es vielleicht doch komplizierter?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass mittlerweile gibt es halt einfach einen riesen Netlabel-Wust und die auch wöchentlich neue Releases haben, und da wird man immer gute Musik finden. Die haben sich mittlerweile große etablierte Netlabels. Brennnessel hatten wir vorhin zum Beispiel, Blogsonic. Also so, die einfach Qualität liefern und man kann sich blind drauf verlassen. Es gibt immer mehr Blogger, die auch Netzmusik in ihren Podcasts oder in ihren Blogs immer mal posten, wo man immer schöne Tipps findet. Ich glaube, das dürfte eigentlich in Zukunft auch weiter mit gutem Zeug über Trackback vorangehen.
Sehr schön, dann freuen wir uns auch nächstes Jahr wieder auf ganz viel Musik von dir. Hören jetzt noch einen weiteren Song dieser Netzmusik von diesem Jahr, der mein persönlicher Lieblingssong ist, also meine Nummer 1. Kommt von einer der größeren Plattformen für Creative Commons Musik, nämlich Jamendo. Ist von Berticox und heißt The Signal. Und Herr Radicke, vielen Dank und frohes neues Jahr.
Mach's gut, tschüss.
mit Markus Richter, der hier gleich mal eine der wichtigsten Fragen überhaupt klären wird. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger?
Die kleine Rubrik, wo wir euch in jeder Woche einen Blogger, Podcaster oder irgendjemand vorgestellt haben, der irgendwelchen Unsinn im Internet treibt. Und wir suchen die Leute auch nicht selber aus, sondern wir fragen immer den, der hier gerade interviewt wird, hey, sag doch mal, wen kennst du denn noch, der irgendwie was Cooles im Netz macht? Letzte Woche war das Anne von Guten Tag und die hat dazu Folgendes gesagt.
Tokografie, der Blog gehört dem Toko, der postet hauptsächlich ebenfalls Fotos. Zum einen aus Reisen, das sind hauptsächlich Städtetrips und aber auch politische Bilder. Das ist auch sehr empfehlenswert, definitiv ein Blick wert.
Und dann haben wir natürlich sofort deswegen ans Telefon geholt. Hallo und guten Abend, Tobias Koch.
Schönen guten Abend, hallo.
Du hast einen Blog, wo vor allem fotografiert wird und die Anna hat schon gesagt, vor allen Dingen Städtereisen. Warum darfst du so viel verreisen?
Was heißt, warum darf ich? Ich gönne mir es sehr gerne. Das heißt, ich spare sehr lange und sehr intensiv dafür, weil es einfach ja mittlerweile zum großen Hobby geworden ist. Und das bietet sich einfach dann auch immer an, dort zu fotografieren und so. Also ist eine super Sache eigentlich.
Wo fährst du am liebsten hin?
New York, ganz klar.
New York, warum?
Es ist von der Stadt her einfach, es ist immer Leben. Also es ist tatsächlich so die Stadt, die nie schläft, die man immer sagt. Und es hat sich wirklich so bewahrheitet, wenn man dort mehrmals war. Es wird auch wirklich nachts um 4 Uhr sind da die Autos noch unterwegs und hupen und du kannst eigentlich kaum schlafen. Es ist von der Architektur her an vielen Stellen wunderbar interessant. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Die Stadt entwickelt sich immer wieder weiter. Ja, es ist immer wieder spannend auf jeden Fall.
Und was machst du beruflich, dass du dann so Städtereisen ersparen kannst? Bist du Fotograf?
Also ich studiere offiziell eigentlich noch. Aha. Das ist mittlerweile eher zu Nebenbeschäftigung geworden. arbeite für diverse Zeitungen, bin nebenher mittlerweile auch im Bundestag angestellt als Fotograf. Und ja, da kann man sich dann einiges dazu verdienen.
Am Bundestag angestellt? Wie kommt man denn an so einen Job?
Über einen Abgeordneten. Peter Tauber heißt der. Der hatte mich mal angeschrieben. Kam auch übers Netz zustande, der Kontakt über Twitter. Und das hat mit einem Praktikum begonnen. Und ja, das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt und bin letztendlich dort dann jetzt nebenher in den Semesterferien immer zum Arbeiten.
Ist es nicht fürchterlich langweilig, immer dieselben Gesichter zu
Nein,
fotografieren?
Nein, absolut nicht. Also gerade Pressefotografie finde ich persönlich bietet mir immer wieder was Neues und gerade jetzt im Gegensatz zu einem Job am Schreibtisch, wo ich ja im Prinzip wirklich jeden Tag jetzt das Gleiche hätte. Es ist natürlich schwierig, immer wieder neue Motive zu finden und die gleichen Personen in einer anderen Art und Weise umzusetzen. Aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken und also langweilig auf keinen Fall, nein.
Fotografierst du lieber Menschen oder Architektur?
Architektur, ganz klar.
Also weil die sich nicht wert?
Nicht unbedingt meins, da habe ich jetzt mich so nach und nach dran angewagt.
Okay. Jetzt hast du ja in deinem Blog so ein Video verlinkt, das heißt Canon versus Nikon. Das sind ja die beiden großen Spiegelreflex-Kamerahersteller. Mal abgesehen davon, dass das Video sehr lustig anzuschauen ist, wie würdest denn du diese ewige Streitfrage beantworten?
Ich glaube, das ist einfach eine Grundsatzfrage, je nachdem, wie du angefangen hast oder wie man angefangen hat. Das heißt, wenn ich jetzt mit Nikon angefangen hätte, wäre ich wahrscheinlich einer der Nikon-Jünger. Ich habe jetzt mit Canon angefangen und dann ist man einfach bei Canon und ist an Canon gewöhnt und wird dann, glaube ich, auch nicht mehr umsteigen. Also das ist wirklich eine Grundsatzfrage, je nachdem, wie man anfängt.
Ja, aber Tobias, genau das ist ja das Problem. Verstehst du, es ist ja gleich Weihnachten und möglicherweise hat der ein oder andere Hörer seine Verwandtschaft so weit breit geschlagen, dass sie ja jetzt endlich eine erste Spiegelreflexkamera gibt.
Ja.
Und da kann man ja nicht sagen, okay, jetzt kaufe ich die eine, wenn die nicht passt, dann kaufe ich die andere. Welche sollen die denn nehmen?
Also ich bin immer der Meinung, eher ältere Modelle, weil der Vorteil an, also das heißt ältere Modelle, das heißt jetzt nicht die aktuellsten Modelle, die jetzt gerade erst auf den Markt kamen, die sind mir in der Regel zu teuer. Ich habe sehr lange auch mit einer 30G zum Beispiel gearbeitet, die jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder 5 Jahre alt ist. Mhm. Vorteil ist, gibt es für einen sehr akzeptablen Preis zum Teil sehr gute Einsteigermodelle und man hat echt eine Menge, es gibt eine Menge, was die Kamera dann letztendlich leisten kann. Also ich würde definitiv von den aktuelleren Modellen abraten, weil einfach aufgrund des Preises.
Hast du dich sehr geschickt wieder um die eigentliche Frage herumgeschlichen, aber gut, wir wollen es dabei bewenden lassen. Ich habe noch eine Frage zu deinem Blog. Du schreibst da, dass es dich etwas überrascht hat, dass deine Blog, sozusagen Klicker, die Texte, die du manchmal schreibst, auch lesen.
Ja.
Warum schreibst du denn oder was schreibst du denn, wenn du seltenerweise mal schreibst?
Es ist viel hin und her, sage ich mal. Also es ist viel drumherum Gelaber, wie ich jetzt sagen würde. Mir fällt es auch persönlich sehr schwer, mich kurz zu fassen. Jetzt sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben. Und deswegen, ich kündige dann auch immer groß an, ja, es wird jetzt ein kurzer Beitrag, viele Bilder mit wenig Text und letztendlich ist es dann doch so, dass ich etlich einen Text habe und einen ewig langen Text. Und dann zwei Bilder dazu.
Na gut, dann müssen wir jetzt mal uns trotzdem ein bisschen beeilen entgegen deiner Natur. Wir kommen nämlich zur Kurzfragerunde. Ich stelle Entscheidungsfragen und bitte nur die Entscheidung treffen.
Alles klar.
Bist du bereit?
Jo.
Heißt es der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Mac, ganz klar.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du denn?
Ich habe meinen privaten Account und meine Seite für den Blog.
Hardcore oder Casual Gamer?
Wenn überhaupt ein Casual Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Weder noch.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Fotos nochmal anschaust?
Sehr schwierig. Ich bin danach oft unzufrieden und ja.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Rechner anmachst?
Spiegel Online.
Was ist der nächste Blog oder der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Netz, den wir in der nächsten Sendung im nächsten Jahr hier vorstellen sollen?
Da ich Anni ja leider von Guten Tag Info nicht nehmen kann, würde ich jetzt Ina empfehlen, die von CityClam. Mhm. Die postet oft Rezepte, sehr oft auf Blogvorstellungen, also unbekannten Blogs. Gibt oft Giveaways bei ihr. Was mich jetzt nicht unbedingt angeht, sind Beauty-Tipps. Da gibt es auch eine Menge und sie macht einfach wahnsinnig viel Mühe. Hat einen sehr intensiv gepflegten Blog, mehrere Beiträge die Woche und man merkt einfach, sie macht das wirklich mit Herz und Spaß an der Sache.
Die Tradition verlangt, du musst noch einen zweiten Vorschlag unterbreiten.
Das wäre dann Angie von The Dirt Voice. Sie hat, ich sag mal, einen nicht ganz Fashion-Blog mit Dingen hin und wieder aus dem Leben. Sie postet Einrichtungen von sich, ein Review des Zimmers sozusagen, natürlich auch Outfits, aber vor allem auch Dinge aus dem Leben.
Na, dann wollen wir mal schauen, was da passieren wird. Letzte Frage, wichtigste Frage, welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Ich würde sagen, gar keine.
Yes, am Ende des Jahres ein weiteres perfektes Interview aus der Runde Blogger Privat. Und wenn ihr euch das Blog von Tobias Koch mal angucken wollt, nämlich Tokography, könnt ihr es gerne tun. Link dorthin gibt es im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Verschwunden in den Westen, hast uns einmal noch geschrieben, es sei für uns das Beste. Wahrscheinlich meintest du, dass die Flucht zu dritt gefährlich ist. Aber ey, du wolltest uns nicht schützen, wenn du ehrlich bist. Du hast schließlich nie versucht, uns über die Grenze zu holen. Wenigstens für dich hat sich's am Ende gelohnt. Denn jetzt bist du Arzt, man versetzt dich doch mal in deine Ex und meine Mom. Wie verletzend du warst, sie hat etliche Male versucht mir zu erklären, wer du bist. Ich sag ey, dein Beruf in allen Ehren. Aber wie kann man sich der Verantwortung entziehen und kein schlechtes Gewissen haben? Meine Mama hat gesagt, glaub nicht alles, was du siehst, also guck lieber weg, es ist zu schrecklich, was geschieht. Meine Mama hat gesagt, glaub nicht alles, was du siehst, doch hat mir nie den Grund verraten. Meine Mama hat gesagt, glaub nicht alles, was du siehst, also guck lieber weg, es ist zu schrecklich, was geschieht. Meine Mama hat gesagt, glaub nicht alles, was du siehst, doch hat mir nie den Grund verraten. Hast du denn gar keinen Respekt vor deinem Vater? Du kannst es nicht verstehen, ich war 16 und sie schwanger. Für einen Mann in der Entwicklungsphase ist es schwer. Die Entscheidung, die ich traf, war spontan und verkehrt. Ja, ich habe Fehler gemacht, doch mach mich nicht verantwortlich für das, was dich nervt und du nicht gebacken kriegst. Natürlich hatte ich Sehnsucht, ich hab deine Ma geliebt. Und dass du tust, als hätte ich's nicht getan, das macht mich aggressiv. Du hast ein falsches Bild, aber auch meins ist nicht perfekt. Wer deine Ma wirklich war, das hat sie meistens versteckt. Aber wie kann man sich denn der Zuneigung entziehen und kein schlechtes Gewissen haben? Deine Mama hat gesagt, sie glaubt nicht, dass ich sie lieb, und meinte, geh weg, sie war schrecklich depressiv. Deine Mama hat gesagt, sie glaubt nicht, dass sie mich liebt, doch hat mir nie den Grund verraten. Deine Mama hat gesagt, sie glaubt nicht, dass ich sie lieb, und meinte, geh weg, sie war schrecklich depressiv. Deine Mama hat gesagt, sie glaubt nicht, dass sie mich liebt, doch hat mir nie den Grund verraten.
Aber es stehen noch ein paar Fragen offen. Eigentlich ein Vatertag.
Du hast keine Ahnung von dir selbst.
Deine Mutter wartet draußen und wir wissen wofür.
Aber es stehen noch ein paar Fragen offen.
Wozu gibt es eigentlich ein Vatertag?
Du hast keine Ahnung von dir selbst.
Deine Mutter wartet draußen und wir wissen wofür.
Ödipus von Reno Mendingo. Das ganze Album Bridget Hayes gibt's für umsonst bei Bandcamp. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und den Typen selber gibt's live morgen zwischen 8 und 20 Uhr bei Unsigned, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. So, liebe Freunde, das war's. Trackback dieses Jahr ist vorbei, denn 24. ist ein Samstag und 31. ist ein Samstag. Da gibt's bei beiden Tagen Fritz-Extras und Trackback hören wir dann erst im nächsten Jahr wieder. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Wenn ihr noch Kommentare habt, gerne ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede für 2011, habe ich noch einen letzten Track aus der Netzmusik 2011 und der kommt von Micronaut. Und heißt Pfefferminz und ist von einem Gewürzkonzeptalbum. Da gibt es also noch Zimt, Basilikum und Rosmarin. Alles tolle elektronische Musik. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, was natürlich auch jetzt gilt. Und das ist, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss!
Ein Podcast von fritz.de.